Hey, schön, dass du da bist, hier beim Podcast Mission Glück. In der heutigen Folge gibt es wieder ein Special, und zwar ein Interview. Und heute rede ich mit Björn Fischer über das Thema Karriere und Karrierepläne. Und Björn war vor genau einem Jahr noch erfolgreicher Unternehmensberater und hatte eine sehr trubelige Arbeitswoche und hat im letzten Jahr allerdings eine Situation in seinem Leben erlebt, die alles über den Haufen geworfen hat und ihn dazu gebracht hat, sich selbstständig zu machen. Und wir reden darüber, was da genau passiert ist und was ihn dazu bewogen hat, wirklich diesen Schritt jetzt aus der vermeintlichen Sicherheit in die Selbstständigkeit zu gehen. Und wir werden darüber sprechen, warum viele Menschen in dieser Gesellschaft eine Maske tragen und wie man anfangen kann, selber diese Maske auch abzulegen, um in Kontakt mit anderen Menschen zu kommen. Außerdem sprechen wir darüber, warum man immer nach seinen eigenen Werten leben sollte und nicht nach denen, die das Umfeld einem vorgibt. Und mein Name ist Susanne van de Sandt und ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß und Inspiration mit der heutigen Folge. Ja, freut mich sehr, dass das heute geklappt hat mit unserem Termin hier. Schön, dass du da bist. Also heute das Interview mit Björn Fischer.
Vielen Dank, ich freue mich auch, da zu sein. Danke für die Einladung.
Ja, gerne, gerne. Ja, heute würde ich mit dir ganz gerne über das Thema Karriere, Karriereveränderungen, Änderung der Lebenspläne ein bisschen sprechen. Ich würde jetzt ganz gerne mal mit dir einfach starten, dass du erzählst, wer du bist und was du gerade machst.
Mhm. Ja, ich bin Björn Fischer, ich bin mittlerweile schon 34 Jahre alt und bin seit Februar selbstständig. In der Tat habe ich mich als Unternehmercoach selbstständig gemacht. Es war ein großer Schritt für mich. Ich habe angefangen mit einem BWL-Studium, bin dort 2010 fertig geworden und war in Münster nannte man das immer, wir bilden Häuptlinge aus und keine Indianer.
Ah, okay.
Das war so das Motto, unter dem ich in dem Studium groß geworden bin. Bin dann zu einem Wirtschaftsprüfer, Steuerberater gegangen, nach Leipzig damals, dort anderthalb Jahre gearbeitet und bin dann in die Unternehmensberatung gewechselt. Es war eine kleine Unternehmensberatung hier in Köln, wo wir jetzt auch gerade sitzen.
Mhm.
Und
in den ehrwürdigen Hallen der Uni.
Genau, wo ich nie studiert habe, weil ich in Münster studiert habe, aber ja. Genau. Also Köln habe ich dann gearbeitet, da habe ich 2,5 schöne Jahre verbracht, aber auch sehr intensive 2,5 Jahre, sehr bestimmt von der Arbeit auch, ein wenig so Privates gemacht, sondern halt schon Fokus auf ja, Karriere. Ne? Das ist ja so ein bisschen das Thema, was du auch gesagt hast, was spannend ist. Ja, und bin dann, das war eine sehr witzige Geschichte, ich hatte einen Beratungsauftrag bei einem Planungsbüro und wir haben eine Umstrukturierung gemacht und haben da auch eine neue Stelle geschaffen und haben dann einen Beratungsauftrag bekommen, diese Stelle zu besetzen. Und dann habe ich denen ganz viele Leute vorgestellt und wir hatten drei Gespräche geführt und irgendwie saßen wir dann so im Managementkreis und dann kam es zu so immer, ja, der ist vielleicht nicht ganz so gut und der auch nicht. Und dann habe ich irgendwann so aus Spaß, war wirklich nur Spaß, gesagt, ja, zur Not muss ich es selber machen.
Hallo, hier bin ich.
Genau, und dann wurde der Raum auf einmal still. Und dann sagte so einer so, ja, das könnten wir uns ganz gut vorstellen. Und dann bin ich zu einem Planungsbüro gegangen. Das war eine sehr spannende Stelle. Wie gesagt, wir haben sie selber geschaffen. Das war Organisationsentwicklung und Controlling. Durfte ich halt sehr stark die Geschäftsführer begleiten. Wir hatten damals ein tolles Wachstum mit der Unternehmung hingelegt. Sind in 2 Jahren dann von der GmbH zur AG, haben intern umstrukturiert und haben das Unternehmen dann verkauft. Das war vorher von Gesellschaftern geführt und ist dann ja, ein großes Unternehmen weiterverkauft worden. Und dann war die Stelle nicht mehr so spannend. Und dann gab sich die Gelegenheit, in diese Unternehmensberatung, wo ich vorher war, als Gesellschafter einzusteigen. Und ja, in diesem State haben wir uns dann kennengelernt. Ich habe dann damals gedacht, es könnte vielleicht sinnvoll sein, eine Coaching-Ausbildung zu machen, weil wir sehr stark auch im Change-Management unterwegs waren. Und da ja Coaching einfach ein tieferes Verständnis hätte gebracht, war also damals eigentlich der Ansatz, das fortzuführen, ja, und dann ist aus unterschiedlichen Gründen mein ganzes Leben einmal über den Haufen geschmissen worden.
Deswegen, perfekter Cliffhanger.
Ja. Genau, genau.
Okay, aber wenn wir jetzt mal so ein paar Jahre zurückspringen, der Björn in der Schule, wollte der Unternehmensberater werden?
Nein, der Björn in der Schule wollte erst Pfarrer werden.
Okay.
Mhm. in der Tat, wollte erst Pastor werden und später dann, also klar, diese Fußballprofi-Zeit, die war auch immer da. Sportkommentator war so die Alternativlösung.
Wenn schon nicht selber
Fußball spielen, dafür hat das Talent dann nicht gereicht und auch der Ehrgeiz nicht. Und dann war es irgendwann mal Jura. Mhm. Also das waren so die drei verschiedenen Dinge, die es in der Schule waren.
Okay. Pastor und Unternehmensberater. Mhm. Es sind ja schon, ich sag mal, zwei sehr unterschiedliche Jobs, ne? Mhm. Was hat dich so am Pastorendasein gereizt?
Ich bin damals in einem sehr christlichen Umfeld groß geworden. Damals hieß das bei uns, also ich bin evangelisch, hieß es Jungschar. Und das war so dieses, wir spielen im Wald und machen Zeltlager und Lagerfeuer und diese Dinge, die mich auch sehr fasziniert haben. War sehr lebendig und viel draußen, viel Natur. Und es gab halt immer dazu so, dann auch war es halt immer verbunden mit Christentum und Kirche. Und es war ein sehr lebendiger Kirchenkreis, in dem ich aufgewachsen bin. Und deswegen waren auch viele Vorbilder da. Und das war so das Setting, in dem ich aufgewachsen bin. Und da lag das nahe mit dem Pastor.
Also so ein bisschen das Thema Gemeinschaft und zusammen was schaffen und diese ganzen Werte auch so ein bisschen.
Ja, genau. Es war so diese Werte. Also ich hatte mich damit sehr identifiziert, auch mit dem Glauben. Es hat mir immer sehr viel Halt gegeben. Und deswegen wollte ich das so weitergeben. Ne? Also es war auch so ein bisschen, ich fand das auch einfach sehr schön in unserer kleinen Gemeinde. Also ich komme aus einer 13.000 Seelengemeinde und unsere Kirchengemeinde war in der Tat sehr lebendig. Also gab es eine sehr, sehr schöne Geschichte, als ein Freund von mir, der wollte so eine Ausbildung machen und hatte aber das Geld eigentlich nicht dafür und dann lag auf einmal so ein Briefumschlag mit dem genau abgezählten Geld, ohne Absender, ohne Anschreiben, ohne alles, einfach nur dieses Geld, dass er diese Ausbildung machen könnte, lag im Briefkasten. Und das war so ein bisschen der Spirit dieser Kirchengemeinde. Also es ging gar nicht so sehr, wie man das sonst so kennt, um Sünde und Böse, sondern es ging einfach um lebendig unterstützen, sich gegenseitig helfen und einfach auch Spaß haben zusammen.
Mhm. Ja. Trotzdem hast du dich dagegen entschieden und für ein anderes Studium. Was hat da den Ausschlag gegeben?
Ja, weil man das so macht, ne? Ich habe letztendlich BWL studiert, wie mein Papa. Mhm. Ich wollte eigentlich nach der 10 abgehen und Pastor werden. Das war damals wirklich ein sehr konkreter Plan. Da haben meine Eltern aber interveniert und haben gesagt, nee, du machst auf jeden Fall Abitur. Okay. Danach kannst du machen, was du willst, aber Abitur machst du auf jeden Fall. Und das war schon so ein bisschen Stress damals für mich. Ich wollte wirklich gerne abgehen und dann habe ich irgendwie so gemerkt, okay, vielleicht so richtig das machen, was ich will, ist vielleicht nicht so, ne? Sondern eher so den Pfad, den andere oder die Gesellschaft so ein bisschen für mich definiert. Und dann habe ich sogar nach meinem Zivildienst, den ich nach dem Abitur gemacht habe, noch Politik und Geschichte angefangen zu studieren. Und habe dann aber nach einem Semester gemerkt, dass ich da nicht so meine Perspektive sehe. Also ich habe das angefangen zu studieren, weil ich mir eigentlich nie richtig Gedanken darüber gemacht habe, was ich jetzt studiere. Ich hatte nur von meinen Eltern mehr oder weniger vorgelebt bekommen, dass ich studieren gehen soll. Und das habe ich dann auch gemacht.
Also und nur Abi und danach machst du, was willst, war dann?
War auch nicht ganz so, ja. Ja. Wenn man ein Studium hat, dann ist man ja auch besser vorbereitet auf das Leben.
Sicherer.
Genau,
das
ist auch viel sicherer dann auch, genau. Genau, und dann habe ich einfach gesagt, okay, dann weiß ich nicht, was ich mit Geschichte irgendwann machen soll. Das war mein Leistungskurs, hat mir super Spaß gemacht damals in der Schule. War so das Einzige, was mir Spaß gemacht hat neben Politik. Und dann habe ich gedacht, studiere ich das einfach so, weil es mich interessiert. Und dann habe ich irgendwann aber echt die Krise gekriegt, so keine Ahnung, was ich damit machen soll. Und habe dann nach einem Semester gesagt, komm, also lieber jetzt nochmal umschwenken. Und bin dann in die Betriebswirtschaftslehre gegangen. Und da kann ich mich noch sehr gut dran erinnern, in meinem zweiten Semester saß ich mit meiner damaligen Freundin auf dem Balkon und habe zu ihr gesagt, also ich sehe, dass man damit erfolgreich werden kann. Ich weiß aber, dass das nicht zu mir passt.
Okay.
Und also habe sowas in die Richtung gesagt, wie die führen mit mir so eine Gehirnwäsche durch. Ne? Also es war, also ich meine, vom Pastor zum Betriebswirt, das waren halt einfach zwei unterschiedliche Denkweisen.
Schon krasser
Weg, ja. Aber ich habe halt gesehen, dass man damit erfolgreich sein kann. Und umso mehr ich dann diesem Gedanken gut nachgegangen bin, umso mehr hat sich auch meine Sicht auf die Welt verändert, logischerweise. Und irgendwann wurde ich dann mehr und mehr zur Umsetzer der Gedankenwelt, ja, und wurde auch erfolgreich. Also ich habe ja meinen Weg vorhin geschildert und das ging wirklich, 2010 habe ich mein Studium beendet und es ging kontinuierlich bergauf. Ne? Also sowohl finanziell als auch von den Positionen her mit den Leuten, mit denen man dann in Kontakt kommt, dann ist es irgendwann normal, auf Geschäftsführerebene zu sprechen. Und ich habe dann, sage ich mal, für mich funktioniert.
Okay, aber du hast jetzt auch so gesagt, du hast gesehen, es funktioniert oder man kann damit erfolgreich sein. Was meinst du damit? Also was hast du da gesehen um dich herum?
Für mich war das so eine Lehre, dass man sich in einer bestimmten Art und Weise verhält und dann entspringen daraus Ergebnisse. Also du kannst fleißig sein, du kannst vielen Menschen immer wieder was geben, was sie auf ihrem Weg zum Erfolg brauchen. Du kannst betriebswirtschaftlich denken, das ist relativ überschaubar. Das ist jetzt keine tiefe Wissenschaft, die total schwierig ist, aber sie ist sehr erfolgreich. Und auch so, wenn man sich mal die ganze Thema Persönlichkeits- oder Produktivitätsentwicklung anguckt, das habe ich dann auch eine Zeit im Exzess betrieben. Also ich habe in der Zeit dann auch Fernsehen aufgehört zu schauen, habe irgendwie 20 Kilo abgenommen, habe angefangen, Halbmarathons zu laufen. Und das sind alles Dinge mit Fokus, mit Disziplin, lassen sich viele Dinge umsetzen. Und ich habe eben gemerkt, jetzt in der Rückschau sehe ich das sehr deutlich, dass ich eben mehr und mehr Maske aufgesetzt habe. Und gar nicht mehr gelebt habe in dem Sinne, dass ich gewesen bin, sondern dass ich wirklich nur noch funktioniert habe. Also das war schon auch zeitweise sehr anstrengende Wochen, wo man gar nicht anders durch die Woche kam. Ja, also
gar nicht anders durch die Woche kam, als so eine Maske dann aufzusetzen. Aber du hast ja schon gesagt, also eben war dieses Bild, du sitzt mit deiner damaligen Freundin auf dem Balkon und du sagst, okay, ja, ich sehe, das ist cool, damit kann man irgendwie auch Geld verdienen, damit kann man auch tolle Sachen machen, aber für mich ist es nichts. Das heißt, du bist trotzdem ja dann diesen Schritt gegangen über deinen eigenen Impuls hinweg, dass es eigentlich nichts für dich ist. Dann auch zu sagen, du bist diesen Halbmarathon gelaufen, du hast 20 Kilo abgenommen, das klingt jetzt so, wow, habe ich da mal gemacht, so, jetzt würdest du sagen, da habe ich mir da mal 2 Croissants gekauft am Sonntagmorgen, aber das erfordert ja auch schon sehr, sehr viel Durchhaltevermögen, sehr viel, wie du eben gesagt hast, Fokus. Was glaubst du, was war damals so der Triggerpunkt tatsächlich, was dich so gepackt hat zu sagen, ich schmeiße jetzt gerade mal meine Werte über Bord, ich gehe diesen Weg und baue mir drumherum auch so diese anderen Masken, wie du es eben genannt hast, auch nochmal drauf?
Das ist eine sehr gute Frage. Also ich glaube, viel war einfach mein Umfeld. Ich auch in meinem Umfeld, wie ich da funktioniert habe. Habe das für mich dann als Perspektive gesehen, okay, das ist ein sicheres Einkommen. Es ist mit Sicherheit auch so gewesen, dass es natürlich schön ist, Anerkennung zu bekommen. Für mich gab es dann eben mit jedem Erfolg wieder Anerkennung und bei mir war es auch so, dass ich sehr stark, ich bin auch Ältester, also ich habe noch 2 kleine Geschwister und ich habe immer sehr stark auf Leistung getickt und auf die Erwartungen anderer zu erfüllen. Das war immer so mein Job und das habe ich im Prinzip gelernt. So, und die Erwartungen habe ich natürlich dadurch erfüllt, dass ich genau diesen Weg gegangen bin. Ne? Also sowohl die Erwartungen meiner Familie als auch meines näheren Umfelds. Wenn man irgendwo hinkam, mit Freunden sich unterhalten hat und konnte irgendwann am Schluss dann sagen, so, ich bin Gesellschafter einer Unternehmensberatung und ne, dann war das ein Statement, so, dann war man wer. Mhm. Ne? Und bewusst jetzt dieses Mann gewählt, weil in dem Moment habe ich mich auch so gefühlt, dass Mann das war und nicht ich das war.
Ja. Also Mann im Sinne von irgendjemand oder im Sinne von Mann mit Doppel-N?
Nee, Mann im Sinne von irgendjemand, weil es irgendwann dann eben dieses Gefühl kam, dass es nicht mehr ich bin, sondern wirklich Mann, ne? Also so ein neutraler Mann, jetzt nicht als maskulin, sondern als irgendwer, der ein bisschen weniger Bezug zu mir selber hat. Und das war dann irgendwie auch der Anknüpfungspunkt, der mir auch ganz viele in der Coaching-Ausbildung, die wir zusammen durchlebt haben, eben immer wieder bewusst geworden ist, ne? Also wir haben es ja in der Coaching-Ausbildung erlebt, wie schnell man in tiefe Gespräche kam, wie schnell man an tiefe Punkte kam und wie sehr es auch um Beziehungen eigentlich geht im Leben. Und das war bei mir gar nicht mehr so. Ich kam nach Hause und ganz oft auch hat mir das meine Frau gespiegelt, du bist ja gar nicht da. Also ich war zwar physisch da, aber geistig gar nicht da. Ja.
Hast du das selber denn auch gemerkt oder hat dir das nur dein Umfeld beziehungsweise jetzt in dem speziellen Fall deine Frau dann wieder gespiegelt?
Ja, das hat mir nur meine Frau wieder gespiegelt. Ich habe in dem Moment sehr stark funktioniert, weil ich im Prinzip schon wieder am nächsten Tag war und den nächsten Tag durchgegangen bin. Also ich, wenn man sagt, man soll im Augenblick leben, dann habe ich das in den Jahren definitiv nicht getan, sondern war immer eigentlich entweder in der Rückschau, was kann ich besser machen, wo habe ich Fehler gemacht, die ich nicht mehr machen möchte, was habe ich gelernt, oder eben in der Planung des Vorausschauenden. Also auch jetzt, als ich Gesellschafter in der Unternehmung war, immer, wo können wir uns strategisch hin entwickeln, sehr stark immer in der Perspektive, was können wir noch besser machen, wo sind Chancen, aber selten, dass ich jetzt gesagt habe, so, ich bin jetzt hier in Köln, das ist so ein Klassiker auch unter Unternehmensberatern, manchmal ist man ja auch wirklich 5 Tage die Woche unterwegs und weiß gar nicht, wo man gerade ist. Mhm. Also es ist halt ein Hotelzimmer dann, ne?
Also kein Klischee, sondern stimmt tatsächlich.
Ja, also ich hatte es nicht regelmäßig, das wäre jetzt übertrieben, aber es gibt einfach wirklich so Wochen, wo man an 5 Tagen in 5 Städten ist und 4-mal übernachtet hat. Und dann war es wirklich so, ne? War auch eigentlich ehrlich gesagt egal, ne? Also man braucht einfach die Adresse für den nächsten Termin, dann fährt man dahin und.
Das heißt, wie muss ich mir so eine klassische Woche damals bei dir vorstellen? Montags, morgens, wie viel Uhr ging der Wecker?
Ja, es ist, so eine klassische Woche gibt es natürlich zum Glück nicht. Das war ja auch das Spannende daran, dass man immer wieder auch neue Aufgaben hatte und dass es eben verschiedene Projekte waren, wo immer wieder auch, das ist auch etwas, was dann schon eine Stärke von mir ist, dass man eben immer wieder auch neue Herausforderungen sucht und neue Dinge angeht. Aber in der Regel war es dann irgendwann schon so, dass man irgendwie montags morgens irgendwo hin angereist ist, irgendwie um 10 den ersten Termin hatte und dann, boah, also wenn man überlegt, wie viel Zeit man auch in Autos verbracht hat, ne? Also ich habe das dann immer mit Podcast hören genutzt, deswegen bin ich auch so froh, dass du deinen Podcast machst. Hätte ich dir damals schon gehabt. genau, nee, also ja, viel Zeit im Auto verbracht, viel Zeit in Kundenterminen, meistens waren es halt irgendwelche Meetings, die man moderiert hat oder irgendwelche Trainings, die man gegeben hat, irgendwelche Arbeitsgruppen, die man geleitet hat. Das waren eigentlich so die Tagesaufgaben. Und dann eben die Termine vor- und nachbereiten, also Protokolle schreiben, Präsentationen erstellen. Also würde man sagen, es war wirklich eine klassische Unternehmensberatung, so wie man es eigentlich kennt.
Gab es denn damals schon Situationen, wo du gemerkt hast, irgendwie arbeite ich da gerade ganz doll gegen mich oder wann kam für dich der Punkt, und du hast es ja eben schon als Cliffhanger angedeutet, dass sich dein Leben so auf den Kopf gestellt hat. Was würdest du sagen, was war so der Knackpunkt? Was war der Wendepunkt?
Wenn du erlaubst, würde ich gerne einmal noch auf die erste Frage eingehen. Du hast ja gesagt, gab es schon mal so einen Moment? Ja, gab es. Bei meinem ersten Wechsel von der Unternehmensberatung in die Architektur- und Planungsbüro, da gab es so einen Punkt, wo meine Frau irgendwann gesagt hat, so, wenn es so weitergeht, dann hat unsere Beziehung keinen Sinn. Damals waren wir noch nicht verheiratet. Aber das war sehr einschneidend, wo ich dann auch gemerkt habe, so geht's nicht. Und in dieser Zeit, wo ich da in dieser Controlling-Stelle war, da war auch die Arbeitsbelastung deutlich anders und ich war auch deutlich entspannter. Und bin eigentlich dann, als ich zurück zur GFU kam, schon eingestiegen und habe gesagt, eigentlich wollten wir doch, oder bin mit meinen 3 Partnern, die ich damals hatte, eben in Dialog gegangen und habe gesagt, eigentlich würde ich gerne, dass wir uns weniger diesem Druck stellen. Trotzdem habe ich eben gemerkt, dass ich ein sehr wettbewerbsorientierter Mensch bin und sehr stark auf Geld fokussiert war. Und bei uns gab es eine variable Vergütung und dadurch habe ich mir selbst eigentlich den Druck gemacht. So, und dann gab es eben diesen Wendepunkt, den du, nachdem du gefragt hast, war im Dezember letzten Jahres, im Dezember 2017, wo ich eine Phase hatte von 1-2 Wochen, an denen ich nicht einschlafen konnte und an denen ich einfach, ja, wirklich richtige Angstzustände auch hatte und an einem Sonntag dann einfach das Gefühl hatte, okay, mein Herz rast jetzt die ganze Zeit. Ich habe mir eingebildet, irgendwie meine Arme kribbeln, und habe dann, nachdem ich bis 1:30 dieses Gefühl nicht los wurde, weil ich das im Kopf immer wieder durchdacht habe, habe ich dann irgendwann zu meiner Frau gesagt, so, komm, lass uns, wir haben schon in Münster gewohnt, lass uns schnell in die Unikliniken gehen, das ist von uns fußläufig erreichbar, und wir sind dann rübergegangen und ich lag bis 6 Uhr dort, wurde überwacht, Gott sei Dank war nichts.
Aber, nichts in Anführungszeichen.
Genau. Mhm. Aber es war für mich so ein Wachmacher, wo ich einfach gemerkt habe, so jetzt fängt mein Körper schon an, mir zu sagen, sodass ich es wirklich nicht mehr überhören kann, dass ich vielleicht mich umorientieren sollte.
Also das heißt, du hast den Druck, den du gespürt hast im Außen, hat sich dann quasi in deinem Körper auch gezeigt. Und das war für dich so ein Punkt, wo du gesagt hast, jetzt muss ich irgendwas ändern, oder?
Genau. Ich habe auch da, also man merkt schon, ich habe eine sehr tolle Frau, ich habe auch da von ihr einfach die Reflexion bekommen, so, pass mal auf, jetzt hör doch mal auf deinen Körper. Und bin damals dann zu meinem Partner gegangen und habe ihm das geschildert, dass ich einfach auch schon merke, dass es mir zu viel wird.
Zu er hatte, Partner in der Firma.
Genau, zu meinem Gesellschafterkollegen. Und er hatte selber einen Burnout und hat es dann, dachte ich, eigentlich auch verstanden. Und wir hatten dann überlegt, was man jetzt sichtbar auch als Zeichen machen kann. Wir hatten versucht, meine Umsatzziele zu reduzieren für das nächste Jahr. Und dann gab es eine Woche später eine Gesellschafterversammlung, wo dann diese reduzierten Umsatzziele wieder zurückgenommen worden sind. Und dann hatten wir ja, das war freitags, hatten wir ja nachmittags direkt unsere Coaching-Ausbildung. Und an diesem Wochenende habe ich mich sehr intensiv auch selber dann coachen lassen und habe dann da die Entscheidung getroffen, zu sagen, okay, also vor einer Woche bin ich quasi heulend zu meinen Partnern gekommen und habe gebeten darum, dass sich was ändert. Und in meiner Wahrnehmung war das dann so ein Tritt, den ich einfach brauchte. Also da hat jemand von außen mir quasi geholfen, die Entscheidung zu treffen, die ich eigentlich schon lange mit mir rumgetragen habe. Und habe dann den Schritt vollzogen und habe noch vor Weihnachten gekündigt, hatte einen Monat Kündigungsfrist und war dann Ende Januar raus. Ja.
Das heißt, in dem Moment hattest du aber nichts Neues.
Nein.
Du wusstest nicht, wie es weitergeht. Für dich war die Entscheidung klar, so geht's nicht und egal, was danach kommt.
Ja. Ja, es gibt einen Moment, an den ich zurückdenke, so als Unternehmensberater war es ja natürlich klar, iPhone, MacBook und ein schönes Auto zu fahren, das aber auch alles ja nicht meins war. Und beim letzten Arbeitstag habe ich das dann abgegeben und durfte dann sozusagen in Münster bei der Six-Stelle mein Auto abgeben und das war 6 Kilometer von zu Hause und ich habe das abgegeben und bin einfach in die unklare Zukunft gelaufen. Aber das war ein so schöner Moment, da kommen immer noch Gänsehaut, wenn ich darüber nachdenke, weil es fühlte sich auf einmal so frei an. Es war auf der einen Seite so unklar, okay, what's next? Auf der anderen Seite war ich mir sicher, dass ich irgendwas finden werde. Es war jetzt auch nicht so, dass ich irgendwie jetzt finanziell in Nöten war, sondern das hat mir natürlich Sicherheit gegeben. Da war ich natürlich sehr privilegiert, bin ich auch sehr dankbar für. Aber es war natürlich, ich wusste nicht, was kommt, aber es war ein Freiheitsgefühl. Also es war einfach so dieses, okay, dieses Geldgetriebene, dieses, es geht nur ums Ego, war auf einmal so ein Stück weit weg und ich war einfach wieder frei. Und dieses Gefühl hat sich jetzt in den letzten 7 Monaten oder 8 Monaten nur noch bestärkt. Also ich habe noch keine Minute bereut, diesen Schritt gegangen zu sein und fühle mich besser denn je.
Schön. Die Augen strahlen, aber ich sehe das jetzt gerade, das ist echt toll.
Genau.
Also ja. Ich durfte den Prozess ja so ein bisschen begleiten, das war ganz spannend eben auch zu sehen, wie du dich da selber verändert hast. Du hast ja selber auch für dich mal dieses Bild verwendet, ne? Vor einem Jahr warst du eben der Unternehmensberater, der so ego-getrieben war und jetzt einfach so dieses Freiheitsding. Jetzt hast du vorhin aber auch gesagt, dass so das Umfeld um dich herum schon auch immer so ein bisschen leistungsbezogen war. Wie ist denn dein Umfeld außer jetzt deiner Frau damit umgegangen, dass du einfach gesagt, also einfach in Anführungsstrichen gesagt hast, ich schmeiß das jetzt hin, ich schmeiß diesen sicheren, diesen prestigeträchtigen Job einfach hin?
Also die engste Familie war erstmal froh, weil man mir, glaube ich, angesehen hat, wie viel Druck ich hatte vorher. So, und die war erstmal froh, dass ich das beendet habe. Und da standen die erstmal voll hinter mir, was natürlich auch für mich vieles leichter gemacht hat. Aber generell ist es natürlich jetzt schon, merke ich, dass es immer wieder, wenn es dann so, was machst du denn eigentlich, ist jetzt nicht mehr so leicht zu beantworten. Ja? Also man will dann, oder nicht man, sondern jetzt ich möchte dann immer so ein bisschen erklären und meine Lebensgeschichte erzählen, anstatt einfach zu sagen, ich bin selbstständig, Punkt. Das fühlt sich noch nicht so an wie früher, weil es nicht so normal ist. Ne? Wenn man sagt, ich bin, oder wenn ich sage, ich bin Unternehmensberater und da Gesellschafter, wow. Und wenn ich sage, ich bin selbstständig, dann kommt immer so, ach, selbst und ständig und ach, ist das nicht unsicher und ach, was machst du denn? Und okay. Dann muss man immer erklären, was man macht. Ja. Und dann fühle ich mich immer in so einer passiven Rolle noch. Aber ich glaube, das wird sich auch zukünftig ändern. Ich glaube, für mich ist es auch gerade noch eine Suche, wo es hingeht. Es konkretisiert sich von Tag zu Tag mehr. Aber ja, also sie haben es erstmal mitgetragen und ich glaube, jetzt so langsam erwarten sie, dass ich wieder gesund bin. Ne?
Ja,
und
das ist jetzt wieder so. Da muss man irgendwann auch wieder funktionieren.
Genau, jetzt so langsam kann er doch wieder funktionieren.
Ja. Wie würdest du denn beschreiben, was du gerade machst? Also jetzt hast du ja die Geschichte erzählt, was so vorher passiert ist. Was würdest du sagen, wie ist der Status gerade?
Mhm. Ich habe auch in den letzten 8 Monaten wieder eine Reise begonnen und die dauert an. Ich habe gedacht, okay, jetzt mache ich Ähnliches von vorher, nur auf meine eigene Kappe, also selbstständig. Ich habe angefangen, Projekte zu machen in dem Bereich, war relativ schnell auch wieder in alten Mustern gefangen. War wieder leistungsorientiert, habe wieder gedacht, ich müsste jetzt wie wild akquirieren. Und mein Körper hat mir aber immer wieder gezeigt, also so wirst du nicht gesund. Und ich bin wirklich sehr, sehr dankbar, dass mein Körper da relativ schnell relativ viele Signale hat, die auch sehr deutlich sind im Moment. Und so bin ich gerade in dieser Transformation einfach wirklich all das, was ich mir aufgebaut habe, ein Stück weit ja wirklich zu transformieren. Und zum Beispiel bekommt dieses Thema Dienen, Zurückgeben, Social Entrepreneurship gerade eine sehr wichtige Rolle für mein Leben. Und da gibt es im Moment eben die Überlegung, auf der einen Seite ein kleines Unternehmen zu gründen, was sich noch aus meinem Alten speist, um so ein bisschen finanzielle Sicherheit zu bekommen, aber eben auch wirklich etwas zurückzugeben an die Welt, weil ich glaube, das, was man so in der Tagespresse sieht, auch wenn ich keine Zeitung mehr lese oder auch keinen Fernsehen mehr habe, aber man kriegt ja doch noch viel mit, auch aus Gesprächen, und ich glaube, die Welt braucht Menschen, die sich engagieren, die für eine Weltoffenheit eintreten, die für Respekt voreinander eintreten und die nicht länger eine Wirtschaft und eine Ökonomie wollen, die darauf basiert, ja, Bedürfnisse zu schaffen, die eigentlich gar nicht da sind, und die Umwelt dabei auszubeuten, und das wird null eingepreist. Ja? Also viele Dinge werden halt nur deswegen so günstig angeboten, weil der Faktor Umwelt, also externe Effekte, nicht internalisiert werden. Und das erscheint mir gerade so als Weg, den ich gerne für mich bestreiten würde, weil ich eben dieses Wissen aus der Ökonomie gewonnen habe und glaube, dass man da den nächsten Schritt in unserer Gesellschaft gehen kann.
Das klingt für mich ein Stück weit aber auch so, als wärst du wieder so eigentlich bei deinen Kernwerten wieder angekommen, oder?
Also, ja.
Also am Anfang gesagt, du wärst gern Pastor geworden, hast dann gedacht, na komm, dann doch lieber, was die anderen wollen, und BWL studieren, und da kannst du was mit werden, und jetzt irgendwie doch wieder so diesen Shift zurück, oder wie würdest du das sehen?
Auf jeden Fall. Also du beschreibst es sehr schön. Ich glaube, es ist die Reise, man sagt ja immer, oder ich habe es zumindest schon öfters gehört, dass man sagt, die Reise zu sich selbst, und ich glaube, auf dem Weg bin ich gerade. Es war ganz viel, wo ich gemerkt habe, oder wo ich auch jeden Tag noch merke, das ist gar nicht das, was ich im Kern bin. Weil auch für mich ist es totales Neuland zu überlegen, naja, wie finde ich denn eigentlich raus, was ich bin oder was zu mir gehört? Weil irgendwie gehört ja alles zu mir oder auch irgendwie nichts. Also das ist ja kein leichter Prozess, den man in einem Tag durchläuft. Dieser Prozess, glaube ich, hält ja auch irgendwie lebenslang an. Aber ich glaube, dass man schon spüren kann, indem man Dinge ausprobiert und immer wieder, also für mich hat sich dieses Bild der Türen aufmachen. Also ich habe in den letzten 8 Monaten immer wieder Türen aufgemacht und lerne gerade auch, sobald eine nicht das ist, was ich, merke ich auch, ich muss sie wieder zumachen, damit sie nicht zu viel Energie zieht. Aber einfach mal auszuprobieren, das, was man so denkt, einfach mal zu machen und dann eben zu gucken, passt das zu mir oder passt das nicht zu mir, und das spürt man, glaube ich. Und das kann man sich, glaube ich, nicht in der Theorie überlegen, sondern das muss man ein Stück weit probieren, und in Gesprächen hat sich halt dann immer wieder, wenn man merkt, ah, okay, das finde ich jetzt interessant, dann den nächsten Schritt in die Richtung zu gehen, und das finde ich jetzt interessant, ja, dann geh halt weiter. Und sich das selber zu erlauben, fällt mir auch an 2 von 3 Tagen schwer. Und an dem einen Tag, wo es mir nicht schwerfällt, dann versuche ich es halt zu machen. Weil ich glaube, so ehrlich darf ich auch zu mir selber sein, die Muster, die ich jetzt seit 7, 8 Jahren gelebt habe, die sind halt immer noch da. Mhm. Und das merke ich halt auch, dass ich so denke, so ja, es wäre jetzt so einfach, wieder in den Bereich zu gehen und dann wieder Geld zu verdienen. Und diese Muster kommen auch immer wieder durch.
Das wäre so die Komfortzone quasi,
oder? Da darf man immer wieder rausgehen aus der Komfortzone, genau. Und das ist gerade die Aufgabe, vor der ich gerade stehe.
Ich habe jetzt so ein Bild vor Augen, dieses Maske abnehmen ist ja tatsächlich in unserer Gesellschaft jetzt auch nicht so üblich. Ne? Also also alle sagen, ich bin total authentisch und ne, Social Media sagen alle, Mensch, voll authentisches Unternehmen und ich bin so authentisch. Im Grunde haben aber trotzdem ja alle eine Maske auf. Sei das jetzt die ökologische, sei das die, keine Ahnung, Leistungsmaske, wie auch immer. Du hast ja gesagt, du hattest sehr, sehr lange auch verschiedene Masken an. Was würdest du denn sagen, was hat dir dabei geholfen, die tatsächlich abzunehmen? Also ich denke, es hört jetzt so der ein oder andere zu, der sagt, ja, irgendwie versuche ich ja auch, es dem recht zu machen oder dem. Was kann man tun? Weißt du da irgendwie?
Also da gab es eine ganz tolle Situation in unserer Ausbildung. Es gab eine Übung in unserer Ausbildung, wo am ersten Wochenende, also war der zweite Tag unserer Ausbildung, da kannte man sich ja untereinander noch nicht und man hat einfach Vorurteile sich gegenseitig an den Kopf geworfen oder ausgesprochen und der andere durfte nur zuhören. Und die Dame, mit der ich das gemacht habe, die hat zu mir gesagt, ich gucke in deine Augen und gucke so ein Stück weit und dann ist Ende, weil du eine Maske anhast. Und das hat mich einfach die ganze Coaching-Ausbildung begleitet. Das hat irgendwie mit mir resoniert. Und über diesen Ausspruch habe ich einfach ganz lange nachdenken müssen, weil ich eben gemerkt habe, so, ja, stimmt. Also irgendwie, da ist wirklich irgendwie so eine Maske. Und dann habe ich irgendwie gedacht, so, jetzt habe ich die erste Maske weg und dann waren aber immer noch 1000 Masken. Und ich weiß gar nicht, ob man immer in jedem Punkt alle Masken ablegen muss, weil es ja manchmal auch eine Funktion hat. Also es hilft einem ja auch, manchmal nicht verletzt zu werden oder ich glaube, es hat oft eine Schutzfunktion. Deswegen ist es zumindest bei mir so, dass ich nicht jedes Mal alle Masken ablege. Also ich bin schon auch in Umständen, wo ich neu bin, bin ich erstmal so ein bisschen, natürlich habe ich wieder meine Schutzmasken. So. Das ist ja auch gut. Aber was ich einfach gemerkt habe, ist, wenn man sich dessen bewusst ist, dass man Masken trägt und einfach das Bewusstsein darüber, dass man Masken trägt, eröffnet einem die Möglichkeit, sie entweder draufzulassen oder abzunehmen. Und ich glaube, was mich immer mehr motiviert, Maske abzunehmen, sind die tiefen Gespräche, die guten Beziehungen, das ehrliche Feedback, dass man merkt, wenn man sich selber öffnet, öffnet sich der Gegenüber auch viel mehr. Und einfach dieses Feedback, was man darauf bekommt, dass man eben nicht nur Anerkennung bekommt, wenn man funktioniert, wenn man als Maschine irgendwo da ist, sondern dass man gerade dann, wenn man zulässt, verletzlich zu sein, gerade dann, wenn man die Maske mal abnimmt und jemand anderen in sein Herz schauen lässt, dass man gerade dann nahbar ist und gerade dann in eine echte Beziehung kommt, die mehr ist als nur oberflächlich.
Glaubst du denn, dass dieses Maskenthema ein gesamtgesellschaftliches Thema ist oder ist es eher ein Männerthema oder eher ein Frauenthema?
Ich glaube, es ist so, dass man vielleicht, wenn man so in diesen Geschlechterrollen denkt, schon noch andere Masken trägt. Ich glaube, Männer haben so diese Maske von Stärke, von Dominanz, von erfolgreich sein. Ist ja eine entspannte Maske auch, ne? Also wenn ich erfolgreich bin, fragt keiner. Also vor Erfolg haben alle Respekt. Und ich glaube, dass das so die Maske der Männer ist. Ich glaube aber auch, dass Frauen vielfach Masken tragen. Ich meine, es fängt ja schon beim Make-up an. Ist für mich auch nichts anderes als eine Maske. Ja, ich stehe nicht zu dem, was ich bin, sondern ich überpinsel mich. So, das fängt im Außen für mich an. Also ich glaube, es ist ein gesellschaftliches Thema. Jeder hat seine Maske.
Und jetzt hast du ja gerade gesagt, so dieses Stärke zeigen war ja sehr wichtig. Jetzt in dem Moment, wo dein Körper dir ja gesagt hat, halt, stopp, war es für dich eine Art von Schwäche oder war es eine Stärke, dass der Körper dir das gezeigt hat? Wie hast du das wahrgenommen?
Ich hatte viele Momente, wo ich gedacht habe, dass ich sehr schwach bin. Das fängt an, dass ich mich noch sehr gut an Momente erinnern kann, wo ich in den Armen meiner Frau hemmungslos geweint habe, wo ich dann hinterher dachte so, Alter, was geht denn mit dir irgendwie? Das war jetzt aber unmännlich. Ganz oft, wenn ich als Selbstständiger dann zu Hause war und noch keinen Auftrag hatte und alle zur Arbeit gegangen sind oder ich von jemandem angesprochen wurde, was machst du denn jetzt gerade? Ganz viele dieser Momente gab es, wo ich dann auch mich wirklich schwach gefühlt habe. Dass mein Körper mir zeigt, was gut ist und was weniger gut ist, das lerne ich gerade super zu schätzen. Also das ist für mich keine Schwäche, aber aus meiner Erziehung heraus und aus den, wie ich mich verhalte, waren schon viele Momente dabei, wo ich mich schwach gefühlt habe. Und wo ich eigentlich immer oder oft ein Feedback bekommen habe von wegen, ja, das war doch jetzt eigentlich mutig oder das war doch jetzt eigentlich stark. Und wo ich mich selber eher schwach gefühlt habe.
Das heißt, eigentlich ist so der Punkt, das umzudrehen und zu sagen, Schwäche ist eben auch eine Stärke. Also Schwäche zu zeigen, ist eine Stärke. Was würdest du denn jetzt sagen, woraus ziehst du jetzt Stärke? Woraus ziehst du jetzt Kraft? Was treibt dich so an?
Das sind einerseits, glaube ich, also es sind für mich zwei Dinge. Es gibt Dinge, die ich mir im Außen bewusst suche, um Stärke zu ziehen. Also ich habe gemerkt, zum Beispiel Improvisationstheater gibt mir einfach eine Möglichkeit, meinen Kopf mal ganz abzuschalten. So, und wenn ich das 2 Stunden gemacht habe, dann weiß ich einfach, dass es mir gut tut. Oder ich habe für mich Wandern in der Natur, also Natur als solches wieder entdeckt, wo ich einfach Ruhe, Kraft und Stärke daraus ziehe. Also das sind Dinge, die ich mal sagen möchte, die sind im Außen und die geben mir einfach Kraft, die tun mir einfach gut. Und dann gibt es natürlich auch Sachen in meinem Inneren, also die innere Stärke, wo ich viele Dinge für mich tue. Ich war jetzt vor 1,5 Wochen bei Christian Bischoff zum Beispiel auf einem Seminar, was mir nochmal sehr, sehr gut getan hat, wo ich auch langsam, also über Affirmationen, ja, also wirklich zu sagen, okay, ich mag mich, das war für mich lange Zeit, obwohl ich nach außen hin so stark wirkte und erfolgreich war, war es schwierig für mich zu sagen, ich mag mich und ich bin zufrieden mit mir. Das hört sich jetzt für mich schon mal besser an. Ja? Also ich kann das jetzt im Podcast-Interview sagen, dass es für mich ein großer Schritt ist. Und ich glaube, einfach zu merken, dass es nicht darum geht, irgendjemand anders zu gefallen, sondern dass dieses Leben so viel mehr Chancen in sich birgt und dass man nicht für jemand anders lebt, sondern für sich selber. Das ist gerade so das, was mir Stärke gibt. Und jeden Tag die Freude und die Dankbarkeit, dann auch aufzustehen. Und ich habe auch ein Stück weit wieder zu dem Glauben, den wir am Anfang von unserem Interview besprochen haben, auch ein Stück weit zurückgefunden, wo ich gesagt habe, das ist für mich auch einfach eine Quelle. Ne? Viele nennen es Spiritualität, viele sagen, das ist für mich nicht Gott. Oder ich glaube, das kann man nennen, wie man will, aber ich glaube schon, dass es wichtig ist, sich selbst irgendwie in ein höheres Ganzes oder ein größeres Ganzes einzufügen und zu sagen, okay, da gibt es etwas mehr als mich, ja, weil das Thema Sterblichkeit, Endlichkeit ist ja auch ein großes Thema, vor dem wir alle stehen. Und das gibt mir gerade so die Kraft.
Boah, das klingt schon sehr, sehr krass auf jeden Fall. Also, was in dem einen Jahr alles passiert ist, Wahnsinn. Was ist denn jetzt so seine Zukunftsvision? Hast du eine? Hast du so ein Wunschbild? Passiert in den nächsten Jahren?
Ja, also ich glaube, wenn man sich mit Podcasts zu Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt, dann gibt es ja ganz tausende Möglichkeiten, Grabrede schreiben und so weiter. Und ich habe das ganz, ganz lange für mich versucht, weil diese Suche einfach etwas war, was mich auch beschäftigt. Und jetzt am Seminar von Christian Bischoff war zum ersten Mal so ein bisschen so ein Bild, war irgendwie für mich da. Und ich habe halt eine Wohnung vor mir gesehen am Meer und ich bin morgens durch mein Wohnzimmer an diese Glastüren gekommen, habe sie so zur Seite geschoben, bin auf den Balkon geschritten, neben mir war mein 8-jähriger Sohn, in 10 Jahren war das Bild, also langsam geht es Richtung Familie scheinbar. Hab dann mit ihm dieses Wellenrauschen gehört, habe die Möwen kreischen gehört und habe einfach das alles gespürt, also es war irgendwie mehr. Wir haben zusammen meditiert, ich hatte dann noch eine 5-jährige Tochter. Das war auch ganz witzig, ich wusste immer, dass mein Sohn Lukas heißen wird, weil mir das irgendwie wichtig war, aber ich hatte mir nie über das Mädchen Gedanken gemacht, was ich auch immer haben wollte und jetzt fiel es mir ein, es war Sophie. Also wir werden sehen, ob es so kommt.
Lukas und Sophie in ein paar Jahren.
Genau. das war irgendwie da. Und es war auch da, dass wir dann gemeinsam uns an einen Tisch setzen und einfach alle Nachbarn zusammenkommen und man wie natürlich miteinander das teilt, dass man sich gesund ernährt, dass man an einen Ort zusammenfährt, an dem man einfach zusammen lebt. Ja, also es finden sich Leute, die zusammen Sport machen, es finden sich Leute, die zusammen an Ideen arbeiten, vielleicht für Startups, die wirklich gesellschaftliche Verantwortung übernehmen. Und das war immer so, irgendwie ist dieser Gedanke schon ganz lange in mir, dass ich gerne einen Ort erschaffen möchte, wo Menschen einfach wie ganz natürlich zusammenleben, wo es nicht darum geht, irgendwie der Bessere, der Tollere, der Reichere zu sein, sondern wo man einfach gemeinsam sich gegenseitig stützt. Wenn einer Bock hat zu kochen, dann kocht er, ja, und wenn er halt nichts Bock hat, dann nicht. Und wo man eben gemeinsam Dinge teilt, aber eben auch Dinge erschafft, weil ich glaube, es ist in unserer DNA, auch etwas erschaffen zu wollen. Und so einen Ort würde ich gerne kreieren.
Oh, wie schön. Ich mag da auch hinkommen.
Bist herzlich eingeladen.
In wie vielen Jahren?
In 10.
In 10, okay. Deal. Super schön. Ja, wir haben einen tollen Bogen geschlagen und am Ende des Interviews würde ich dir natürlich auch gerne noch die drei Fragen stellen oder die eine Frage stellen, welche drei Dinge oder drei Sätze dich so dein Leben lang schon begleitet haben oder für dich irgendwie vieles verändert haben. Hast du da drei Dinge oder Sätze?
Drei Dinge oder drei Sätze? Jetzt habe ich mich natürlich nicht vorbereitet zusammen. Schande über mein Haus. Ich weiß nicht, ob sie mein Leben lang schon begleitet haben, aber ein Satz, den ich total wichtig finde, ist, viele Menschen machen andere klein, um sich selbst groß zu machen. Und ich würde mir wünschen, dass irgendwann am Ende meines Lebens jemand sagt, er hat andere groß gemacht und ist dabei selber groß geworden. Das ist so ein Satz, den ich auch von Christian Bischoff mitgenommen habe, nicht am letzten Wochenende, schon länger her. Und da gibt es ja auch dieses Bild, was dazugehört, ne? Dass man lieber andere aufbläst, statt sie zum Platzen zu bringen. Das finde ich einfach ein sehr, sehr schönes Bild, mit dem ich deine Frage beantworten möchte.
Ich danke dir von ganzem Herzen, dass du die Zeit genommen hast heute. Und ja, vielen Dank für das tolle Interview. Und ich bin in 10 Jahren da.
Ich freue mich. Vielen Dank, Susanne.
Danke dir.